Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute stelle ich wieder ein Demokratieprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung vor, das ich im Programm Miteinander reden als Prozessbegleiterin unterstütze. Bücher mal anders heißt das Projekt. Es ist im niedersächsischen Wendland ansässig im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dort ist eine der beiden Ideenstifterinnen tätig, Ingrid Holst als Gleichstellungsbeauftragte und Expertin für Geschlechterfragen. Und Madeleine Gardo arbeitet in Lüneburg als Expertin und Beraterin für Vielfalts- und Ausgrenzungsthemen bei Katnon Diverso. Katnon, das steht für Kompetenzzentrum Antidiskriminierung Nordost-Niedersachsen. Das Zentrum betreibt eine Beratungsstelle gegen Antidiskriminierung. Ja, mit Madeleine werde ich gleich ausführlich über das Bücherprojekt sprechen. Später kommt noch Anna-Carolina Kaczmarczyk hinzu. Sie ist freischaffende Künstlerin und Comicautorin und hat einen Teil des Projektes inhaltlich mitgestaltet. Zu Beginn fasse ich noch mal kurz zusammen, worum es eigentlich geht. Die Reihe Bücher mal anders, divers, szenisch, bunt, regt dazu an, mit Hilfe von Büchern über Vielfalt und Ausgrenzung zu reden und uns alle zugleich auch aufmerksam und sensibel für diskriminierendes Verhalten zu machen, damit wir in solchen Situationen Ausgrenzung, Rassismus oder Sexismus entschieden entgegentreten können. Es geht um Situationen, die vielen von uns im persönlichen oder gesellschaftlichen Umfeld begegnen, Unverständnis für andere Menschen, Abwertung sowohl in sozialer und kultureller Hinsicht als auch politisch und wirtschaftlich. Und zum Beispiel auch in Bezug auf Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Behinderung bzw. körperliche oder geistige Einschränkung. Die Reihe Bücher mal anders initiiert Begegnungen, Gespräche und Reflexionen, zum Beispiel mit Bilderbüchern und Kinderbüchern, mit Romanen und mit Lesungen. Eine Literaturform rückt die Reihe ganz besonders in den Fokus, nämlich Comics und Graphic Novels. Diese kreativen Buchformen eignen sich hervorragend für Themen, die manchmal schwer in Worte zu fassen sind. Comics und Graphic Novels können uns in andere Welten führen und uns neue Perspektiven öffnen. Ja, Graphic Novels sind im Vergleich zu Comics etwas komplexere Bücher, sowohl thematisch als auch literarisch. Und sie richten sich daher auch an etwas ältere Leserinnen und Leser und ja zum Beispiel auch an Jugendliche. Mehr will ich jetzt zur Einführung in das Thema gar nicht sagen. Zu Wort kommen soll jetzt zunächst eine der beiden Ideenstifterinnen, Madeleine Gardo. Hallo und herzlich willkommen, Madeleine. Ich freue mich, dass du das Projekt vorstellst. Du bist Diplom-Sozialpädagogin und Beraterin und Expertin für Vielfalts- und Ausgrenzungsthemen. Und gemeinsam mit Ingrid Holst bist du im NRW tätig. Das ist das Netzwerk Antidiskriminierung Wendland. Wie bist du denn gemeinsam mit Ingrid Holst auf das Projekt gekommen? Gab es eine konkrete Situation als Anstoß? Welchen Bedarf bzw. welchen Mangel habt ihr im Alltag beobachtet? Erzähl mal.
Nee, einen konkreten Anlass oder einen konkreten Mangel gab es in dem Sinne nicht. Wir sind eine Beratungsstelle für Betroffene. Wir bieten ganz konkrete Beratung an. Für Menschen, die aufgrund von Behinderung, sexueller Identität, Alter betroffen sind oder Diskriminierung erfahren haben, die Rassismus erfahren haben, Sexismus erfahren haben. Wir arbeiten aber auch öffentlichkeitswirksam, machen Workshops, Vorträge, wir bieten Sensibilisierungsschulungen an, Trainings für Unternehmen, für Institutionen, um einfach zum Thema Antidiskriminierung, also Diskriminierung in unserer Gesellschaft zu arbeiten. Und wir arbeiten auch so, dass wir vor allem in ländlichen Bereichen versuchen, Antidiskriminierungsnetzwerke aufzubauen. Das heißt, wir gehen gezielt in Räume, das haben wir in Nordost-Niedersachsen recht viel. Und ich arbeite da im Landkreis Lüchow-Dannenberg und bin da im Aufbau eines Antidiskriminierungsnetzwerkes auf Ingrid Holst gestoßen. Ingrid Holst ist eine von drei Gleichstellungsbeauftragten. Und es gibt dort das NRW-Netzwerk Antidiskriminierung Wendland. Und das gibt es seit 2022 schon. Und das sind aktuell etwa 13 Organisationen oder Institutionen, also Migrationsberatung, Frauenhaus, die Behindertenbeauftragte, Inklusionsbeauftragte, die drei Gleichstellungsbeauftragten, einige Einzelpersonen, die zu dem Themenfeld arbeiten. Und wir wollen gemeinsam einfach für die Öffentlichkeit Aktionen starten. Und dann gab es im Herbst 2022 die Ausschreibung von der Bundeszentrale für politische Bildung, dieses Miteinander-Reden-Projekt, in dem gesagt wurde, wir fördern ganz gezielt im ländlichen Raum kleine kreative Projekte, die im Bereich Demokratieförderung arbeiten, um Menschen ins Gespräch zu bringen, damit man einfach solidarisch im Gespräch bleibt.
Und warum habt ihr euch für Bücher entschieden?
Weil das ist eins der ganz schönen Momente gewesen. Das ist ein Programm, was ganz, ganz frei ausgeschrieben hat. Die haben halt gesagt, wir wollen kreativ einfach Projekte fördern, die in irgendeiner Form, wie auch immer, Menschen ins Gespräch bringt. Und das ist so frei und so offen, das ist recht selten irgendwie in dieser Projektförderlandschaft. Und ich selber arbeite schon länger zu Kinderbüchern, zu diskriminierungssensiblen Kinderbüchern und habe festgestellt, dass es ein unglaublich schönes Medium ist, Diversität und Vielfalt als Selbstverständlichkeit zu thematisieren, gleichzeitig aber auch bestimmte Ausgrenzungsmechanismen oder bestimmte Lebensgeschichten auf eine Art und Weise darzustellen, mit dem man wirklich gut mit Kindern ins Gespräch kommen kann, aber auch mit Erwachsenen oder mit Jugendlichen. Und dann habe ich irgendwie Ingrid angerufen und gesagt, Ingrid, könnte das nicht etwas sein, wo wir dann fürs Wendland, für Lüchow ein Projekt konzipieren können, was dann hier wirkt? Und sie hat gesagt, sie ist ein großer Comic-Fan zum Beispiel und gesagt, super, da hat sie total Lust drauf, das könnte ein Projekt für den NRW werden. Zu sagen, wir alle gemeinsam erarbeiten und entwickeln umrum das Medium Buches in seinen vielfältigsten Formen Veranstaltungen, ganz kreativ. Wir gucken, was vor Ort los ist, was wir brauchen. Ob es Büchereien gibt, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ob es Schulen gibt, die mit uns zusammenarbeiten wollen, Jugendzentren, wie auch immer, um dann Projekte anzubieten oder Veranstaltungen anzubieten, wo wir mithilfe des Buches, egal welches, einfach die Diskriminierungsthemen und Ausgrenzungsthemen oder schwierige Themen anstoßen können. Ganz kreativ. Es tut nicht weh, ein Buch zu lesen gemeinsam.
Wunderbar. Du hast jetzt schon so ein paar Zielgruppen angesprochen. Also wen hattet ihr so vor Augen, an den oder an die ihr euch wenden wolltet? Wen wollt ihr erreichen?
Wir sind da schon breit aufgestellt, dass wir schon gesagt haben, eigentlich gerne sowohl Kinder und Jugendliche als auch, also gerade Kinder, weil die sozusagen in diese Welt reinwachsen und eigentlich erstmal recht frei und neugierig sind, aber recht früh ja irgendwie auch schon mit Ausgrenzungserfahrung in Berührung kommen. Ja? Also dass man wirklich früh anfängt zu sagen, zu zeigen, Diversität oder Vielfalt in Lebensform, in Körperform. Das ist normal und das ist schön und das ist wertvoll. So, das heißt, wir wollen gerne mit Kindern arbeiten, wobei wir da dann wiederum ErzieherInnen und LehrerInnen als MultiplikatorInnen ansprechen oder aber auch Eltern und Bezugspersonen, um zu sagen, wir nutzen das Medium Kinderbuch. Damit haben wir aber auch gleichzeitig die zweite Zielgruppe, nämlich Erwachsene in Berufen, die mit Büchern arbeiten eventuell. Ja, Bibliothekarinnen, Buchhändlerinnen, Schule habe ich gesagt. Vielleicht aber auch SozialarbeiterInnen, Jugendzentren, ErzieherInnen. Aber auch Eltern, die interessiert sind, Bezugspersonen, die interessiert sind an Büchern. Die zweite große Gruppe sind Jugendliche. Also dass wir sagen, wir möchten Jugendliche erreichen, also eine Möglichkeit bieten und einen Raum bieten, schwierige Themen zu erfahren, zu sagen, ich bin nicht alleine in meiner Suche nach Freunden oder in meiner Suche nach meiner sexuellen Identität vielleicht. Ich finde in Büchern irgendwie Vorbilder. Und aber auch einen Raum zu bieten, wo man vielleicht ins Gespräch kommt mit Gleichaltrigen. Also Jugendliche ist auf jeden Fall eine große Gruppe. Da ist ja dann die Comic-Idee entstanden, zu sagen, wie kriegen wir die am besten? Comic, Graphic Novel. Und aber auch Erwachsene, also meinetwegen über eine Autorinnenlesung.
Das heißt, ihr habt euch wirklich sehr maßgeschneidert für die unterschiedlichsten Zielgruppen passende Angebote und Formate überlegt.
Ja, genau.
Ein paar oder eine ganze Reihe von Veranstaltungen oder Modulen haben ja schon stattgefunden und es ist auch noch einiges in Planung. Dieses Förderprogramm Miteinander Reden läuft ja immer über 2 Jahre. Schildere doch mal 2 Beispiele, vielleicht ganz konkret, welche Veranstaltungen ihr entwickelt habt oder Formate.
Wir haben eine Veranstaltung durchgeführt, das war eine Kooperationsveranstaltung zum Thema Rassismus in Kinderbüchern. Das war ein so ungefähr 3-3,5-stündiger Workshop, ganz offen für alle Leute, die einfach gerne lesen, die gerne vorlesen, die gerne mit und für Kinder lesen Und das ist ein Workshop, der von den Omas gegen Rechts in Lüneburg vor einigen Jahren entwickelt wurde. Die Omas gegen Rechts gibt es ja irgendwie deutschlandweit in Regionalgruppen. Und die drei von den Lüneburger Omas haben einfach mal ganz gezielt geschaut, wo sind dann versteckte Rassismen in Kinderliedern zu finden, in Kinderbüchern zu finden, in Sprüchen. Gerade weil sie selber für sich festgestellt haben, ne, sie lesen ihren Enkelkindern vor oder sie lesen irgendwie ehrenamtlich vor und haben ja dann aber auch ihre Lieblingsbücher vorgelesen oder Bücher, die man halt generell vorliest, um festzustellen, wir haben nicht nur offensichtliche Rassismen, das ist einfach Bücher wegzupacken, wir haben aber auch ganz viele versteckte Darstellungen, so ein Alltagsrassismus, der sich transportiert oder wir haben bestimmte Kindergruppen oder Lebensrealitäten werden gar nicht dargestellt. Ja, schwarze Kinder oder Familienformen, Pflegekinder oder irgendwie getrennt lebende Elternteile oder aber auch die Thematik schwarz-weißer Familienkonstellation. Das findet einfach nicht statt. Das heißt, gerade schwarze Kinder, also schwarzpolitisch gesehen, Kinder, denen zugeschrieben wird, dass sie angeblich nicht aus Deutschland kommen oder nicht in Anführungsstrichen zu uns gehören, die finden sich einfach auch nicht wieder in Büchern. Und das ist ganz, ganz wirkmächtig, diese Ausgrenzungsmechanismen. Und da haben die Omas gesagt, das geht so nicht. Und haben einen Workshop konzipiert, in dem man einfach ganz gezielt Kinderbücher sich anschaut und herausfindet dann im Anschluss, wie kann man dann jetzt irgendwie alternative, gute, diskriminierungssensible, rassismussensible Kinderbücher finden und auswählen. Da haben wir zusammengearbeitet und einen Workshop gemacht. Mein Teil ist es dann, alternative Bücher auch vorzustellen. Da gibt es einen riesen Stöbermarkt, wo man einfach schauen konnte. Das haben wir im September gemacht, 23. Und das war ganz offen. Also das war die Zielgruppe, alle Leute, die sich dafür interessiert haben. Und wir hatten eine große Runde, viele Bezugspersonen, Mütter oder aber auch Omas. Es gab, das ist immer ein großes Interesse auch von ErzieherInnen, da kommen immer recht viele ErzieherInnen aus Kita, die halt sagen, okay, wie kann ich dann in Kita mit unseren Büchern arbeiten? Wir haben da ja große Gruppen.
Und wie war die Reaktion? Also sind dir da noch Resonanzen, Stimmen in Erinnerung? Was hat das mit den Teilnehmerinnen oder mit den Besucherinnen gemacht? Hat sich irgendwas geändert im Kopf oder dann im Verhalten?
Also die Leute, die da hinkommen, die haben schon eine Grundidee von versteckten Rassismen und wie Alltagsrassismus einfach funktioniert und wie wirkmächtig da ist. Und die meisten kommen wirklich, um zu sagen, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr wissen und ich möchte Material und Tools an die Hand kriegen, um möglichst selber, möglichst rassismussensibel mich zu verhalten. Und die zweite große Motivation ist auch, wirklich dann gezielt Möglichkeiten oder Ideen an die Hand zu bekommen, eben rassismussensibel zu agieren. Also andere Bücher oder andere Werkzeuge. Das sind so die Erwartungen, die immer kommen. Und wir analysieren ja dann Kinderbücher. Und das Ergebnis ist ganz häufig, dass viele sagen, dass sie selber bei bestimmten Mechanismen oder Geschichten, die erzählt werden in den Büchern, viele versteckte Rassismus selber gar nicht erkannt haben, obwohl sie ja von sich dachten, sie haben sich damit schon beschäftigt und sie wollen ja auch und sie wollen möglichst achtsam sein. Und trotzdem gibt es einfach Routinen in den Denkweisen, Bilder, die in den Köpfen sind, weil man so sozialisiert wurde, die sind so schwer aufzubrechen. Sprache. Die eigene Sprachpraxis zu sagen, wie sagt man das denn jetzt? Was ist denn da die richtige Sprache?
Hast du da ein Beispiel? Also gibt's ein Beispiel aus der Veranstaltung? Oder du hältst ja auch selbst Vorträge, Fachvorträge?
Uns ist es auch mal wichtig, sozusagen einen geschützten Raum auch aufzumachen und zu sagen, hier können jetzt auch mal alle Fragen gestellt werden. Ja, warum darf ich bestimmte Wörter nicht benutzen? Was ist an dieser Formulierung denn jetzt eigentlich so schwierig? Was ist denn das jetzt mit Pippi und dem Papa und so weiter, ne? Und was ist denn das mit Jim Knopf? Diesen Raum wollen wir halt eröffnen und sagen, irgendwie, bitte stellt dann auch einfach eure Fragen. Wir hatten dann auch einmal eine Teilnehmerin, also da ging es dann darum, auch gerade so rassistische Sprache, dass wir die nicht verwenden oder wie kann man dann alternativ formulieren, wie nennt man dann Menschen, wenn man die Hautfarbe thematisieren möchte, was so schwierig ist an dem Z-Schnitzel, also Z-Wort, ich verwende das jetzt mal. Und dann war das aber eine spannende Diskussion, weil wir wirklich zu 20st überlegt haben, warum ist es dann manchmal schwierig? Und wir haben ja auch andere Lebensmittelbezeichnungen. Wir essen alle gerne Berliner, wir essen gerne Franzbrötchen. Und was ist denn bei dem Z-Schnitzel schwierig? Und das war aber eine ganz schöne Diskussion, um einfach grundsätzlich nochmal zu klären, bei welchen Begriffen hat man eine kolonialisierende Vergangenheit und eine verletzende Vergangenheit, die mit reinspielt. Und was sind einfach regionale Bezeichnungen, die eben nicht verletzend sind. Und dann ist es einfach ein Franzbrötchen.
Und Sprache ist ja auch immer ein Spiegel der Zeit. Und ich glaube, es geht ja auch darum, einfach sensibel zu werden, ne? Sensibler zu werden, genauer hinzuhören und ja, zu überlegen, welche Alternativen hätte denn Sprache auch, ne? Sprache ist ja nichts in Stein gemeißeltes im Fluss und es ist unsere aller Aufgabe, diese Sprache neu zu gestalten und auch ein gesellschaftlicher Diskurs.
Ja, das ist immer sehr spannend, einfach irgendwie zu gucken oder zu merken, wie wirkmächtig ist Sprache und wie sehr sind wir aber gebunden an unsere eigenen Routinen und Sprachgewohnheiten und wie schwer ist es, das abzulösen und wie wenig denken wir eigentlich aber auch manchmal nach, wie verletzend halt bestimmte Formulierungen für ein Gegenüber ist, weil wir vielleicht mit dieser Gruppe auch oder mit so einem Gegenüber auch wenig im Gespräch sind. So eine Mutter meinte zum Beispiel mal, ne, so in Europa oder in Deutschland werden ja so gerade Märchen oft eingeleitet, vor langer, langer Zeit in einem fernen, fernen Land. Bei vielen kommt dann so ein warmes Kindheitsgefühl von, jetzt gibt's ein Märchen. Und dann hat eine Mutter gesagt, dass sie das immer ganz furchtbar findet. Also sie hat auch eine Migrationsgeschichte, kam aus dem nordafrikanischen Raum. Und für sie ist diese Formulierung ganz klar besetzt mit weit, weit weg, ganz unzivilisiert, ganz fern, zugereist. Also diese ganzen Assoziationen von Migration und aber minderwertig. Und das hat sie so reingebracht in diesen Diskurs. Und das war auch eine Erfahrung, wo viele von den Teilnehmern gesagt haben, da sind sie im Leben nicht drauf gekommen, dass das diese Wirkung haben kann, darüber zu reden, wie nehmen sie denn bestimmte Formulierungen wahr oder bestimmte Geschichten, weil das ganz viel geprägt ist natürlich von der eigenen Biografie, den eigenen Erfahrungen. Ja, wenn ich Flucht- oder Migrationserfahrungen habe, dann habe ich so Reisegeschichten, sind vielleicht für mich schwieriger als für jemanden, der einfach gerne reist, weil er privilegiert ist und die Welt über Rucksackreisen entdeckt. Und das ist alles exotisch und spannend und man denkt, man lernt ganz viel und ist ganz offen und tolerant und vergisst aber, dass es nur möglich ist, weil man in einer privilegierten Position ist.
Also man hört es schon raus, du hast dich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und hältst ja auch, ich habe es eben schon gesagt, Fachvorträge, unter anderem für eine Vielfalts-AG an einer Grundschule. Das ist eine Veranstaltung, die noch stattfinden wird. Ne?
Genau, das ist ganz spannend. Es hat sich eine Lehrerin von einer Grundschule aus Klenze an uns gewendet und gesagt, sie findet das total spannend, gerade diese Kinderbucharbeit und inwiefern man da einfach mal zusammenarbeiten könnte. Und das Ergebnis jetzt ist, dass es im Sommer für das Lehrerkollegium aus dieser Grundschule eine Lehrerfortbildung geben wird. Und Thema wird dann sein Vielfalt in Kinderbüchern und inwieweit Kinderbücher als Vielfaltsmedium geeignet sind, um in einer Grundschule didaktisch Vielfalt, aber auch Diskriminierung und Ausgrenzung zu thematisieren. Weil das ist nochmal eine spezielle Zielgruppe, ne? Zu sagen 6 bis 9, wir sind im Grundschulalter, die Bücher sind ein bisschen anders aufgebaut und die Frage ist hier nicht, wie kann ich in meiner Freizeit oder zum Spaß lesen und lernen und Geschichten entdecken, sondern inwiefern kann ich hier bestimmte Kinderbücher im Unterricht für bestimmte Fragen didaktisch mit einer Klasse verwenden, um vielleicht Obdachlosigkeit zu thematisieren. Oder den Ukraine-Krieg oder Fluchtgeschichten von MitschülerInnen oder ja, Alltagsrassismus, ne, was Kinder irgendwie ab 3 schon bemerken, ja, dass man aufgrund von Hautfarbe, von körperlichen, also wie man körperlich aussieht und was man kann. Kinder ab 3 wissen Kinder, dass das eine Bewertung gibt.
So. Aber nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dem gesellschaftlichen
Umfeld. Und wenn wir dann 6-, 7-, 8-Jährige haben, dann haben die eine schon Menge Lebenserfahrung und eine Menge Bewertungen mitbekommen von der Außenwelt. Und das ist ganz spannend, wirklich zu sagen, im Kontext Schule, im Kontext von Unterricht wirklich strategisch irgendwie mit Büchern arbeiten zu können. Und da wird es dann eine etwa 4-stündige Lehrerfortbildung geben, ganz gezielt zu diesem Thema. Und ich freue mich da sehr, dass das sich entwickelt hat aus diesen ersten Veranstaltungen.
Ein anderes Modul eurer Reihe Bücher mal anders sind Bücherkisten bzw. Comickisten. Also Bücherkisten kennt man ja, dass engagierte Bibliothekarinnen und Bibliothekare zu einem Thema verschiedene Bücher zusammenstellen, die dann in Kitas geben oder in Grundschulen. Ihr habt das gemacht eben mit Comics und Graphic Novels für Jugendliche. Warum macht ihr das überhaupt und was sind die Themen, die in diesen Graphic Novels dann eine Rolle spielen?
Wir wollten unbedingt mit Jugendlichen arbeiten oder anders, wir wollten Jugendliche erreichen. Und da war dann die Frage, ne, klassisch das Buch, ist es ein Medium, mit dem wir mit Jugendlichen irgendwie ins Gespräch kommen können? Wie kann denn das aussehen? Die Frage ist ja auch immer, wie kriegen wir also ganz praktisch eine Veranstaltung konzipiert, eine Gruppe zusammen? Was lesen denn Jugendlichen heutzutage eigentlich? Was sind denn da für Medien? Ja, irgendwie, wir haben halt Social Media ganz viel, wir haben irgendwie Videogeschichten, wir haben Spiele. Ne? Aber was haben wir für ein Medium im Literaturbereich? Irgendwie, was wir halt nutzen können. Und da sind wir recht schnell irgendwie auf Comics gekommen und Graphic Novel. Und das ist auch vor allem von Ingrid Holst so ihr Steckenpferd gewesen, zu sagen, sie würde ganz gerne eine Veranstaltung oder ein Produkt dazu machen. Und hat dann einfach auch ganz viel recherchiert. Es gibt so unglaublich schöne Comics und Graphic Novel. Und das ist aber auch ein Medium. Entweder ist man drin und kennt sich ein bisschen aus. Wenn man da gar nicht so drin ist in dieser Thematik, weiß man überhaupt nicht, was für eine unglaublich schöne Kunstform das ist. Es ist eine ganz, ganz spannende Kunstform und es ist eine ganz spannende Literaturform. Und es bietet so viele Möglichkeiten. Da war dann die Idee zu sagen, okay, wie können wir das an die Jugendlichen bringen vielleicht auch. Aber es geht vor allem gezielt darum, Jugendlichen Materialien und Comics oder Graphic Novels an die Hand zu geben, in denen Themen und Geschichten zu finden sind, die Jugendliche betreffen. Ja, sind, sei es so Coming-of-Age-Geschichten oder Coming-out-Geschichten oder sowas wie, ich bin verliebt, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um und was ist, wenn mein Gegenüber mich aber nicht beachtet oder was ist, wenn ich einfach merke, dass ich als Junge auf Jung stehe und das ist vielleicht in meinem Dorf oder in meinem Umfeld ein schwieriges Thema oder für mich selber oder für meine Eltern oder wie auch immer. Wie gehe ich damit um?
Also Themen, die das Erwachsenwerden begleiten.
Ne? Ja,
und die Auseinandersetzung auch mit dem Umfeld.
Genau, und das ist ja dann so, auch Jugendliche lernen ja irgendwie mit schwierigen Geschichten umzugehen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess. Und haben vielleicht noch gar nicht wirklich Worte dafür. Oder aber auch wissen vielleicht auch noch gar nicht wirklich, wie kann ich das thematisieren? Möchte ich das überhaupt thematisieren? Oder was heißt denn das eigentlich? Und dann einfach zu sagen, wir zeigen da einfach Comics, in denen diese Geschichten oder diese Themen eine Rolle spielen, in denen die klar thematisiert werden, da einfach den Anschluss zu geben.
Und wie finden die Jugendlichen diese Comickisten? Wo finden sie sie? Wie werden sie darauf aufmerksam gemacht?
Also wir sind noch im Entwicklungsprozess für diese Comickiste und die Idee bis jetzt ist, dass diese Comickiste dann bei dem Netzwerk Antidiskriminierung Wendland irgendwie platziert ist. Also dieses Netzwerk hat ja, habe ich schon erzählt, verschiedene Mitgliedsorganisationen. Da sind wir gerade noch am Überlegen, ob das sinnig ist, dass diese Comickiste bei jemandem ist, der das auch leisten kann, die auszuleihen, also und von dort ausgeliehen werden, oder ob wir vielleicht sogar eine Partnerin finden oder eine Partnerorganisation, eine Bücherei zum Beispiel in Lüchow, die halt sagt, sie steht dann hier bei uns und kann von uns aus ausgeliehen werden. Aber die Idee ist, dass sie irgendwo platziert ist, dass bekannt ist und klar ist, wie man an diese Kiste rankommt und dass die dann für Jugendzentren, für Schulen, aber auch für interessierte Eltern oder aber auch Jugendliche ausgeliehen werden kann. Mhm. Und dann kann man da stöbern.
Oder man macht es sogar mobil und geht an die Orte, wo die Jugendlichen sind. Ich sag mal, so ein Skater-Treffpunkt oder wie
sowas,
auch immer.
Oder sowas, genau. Mhm. Also das ist noch so ein bisschen, da haben wir viele Ideen und das ist noch so ein bisschen in der Prüfung, wie kann das dann wirklich auch funktionieren im Alltag.
Du hast am Anfang schon erwähnt, dass dieses Projekt Bücher mal anders im Rahmen eines Förderprogramms ausgewählt wurde, Miteinander reden, der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie passt denn euer Anliegen mit diesem Bücherprojekt zu den Förderzielen des Miteinander-Reden-Projektes? Wo gibt es da Schnittstellen? Du hast es schon ein bisschen am Anfang erwähnt, aber politische Bildung spielt ja eine Rolle, Demokratiestärkung.
Also wir haben einfach gerade gesellschaftlich Tendenzen von Isolierung, von Radikalisierung, von Demokratiefeindlichkeit und auch von extremistischen Strömungen, auch verstärkt durch die Pandemie, dass echt Menschen einfach zurückziehen, dass sie einfach politikverdrossen sind, beziehungsweise Möglichkeiten von Partizipation und solidarischem, demokratischem Miteinander immer brüchiger wird. Das ist ja gerade ein großes gesellschaftliches Thema und da machen sich sowohl Einzelpersonen als auch gesellschaftliche Gruppen als aber eben auch die Bundesregierung mit ihren Programmen große Sorgen. Und aus dieser Notwendigkeit heraus, das ist ja auch eine Motivation von dem Programm, zu sagen, wir fördern ganz einfach konkret Institutionen oder Programme, die Begegnungsorte schaffen können, in dem wieder ein Miteinander möglich ist. Und zwar ein solidarisches Miteinander und ein Miteinander, was Toleranz fördert und was Diversität wertschätzt und was aber auch Partizipation fördert und ermöglicht. Das heißt, wie kann es uns gelingen, Menschen gerade in ländlichen Bereichen, ja, die irgendwie dünn besiedelt sind, wo die sehr strukturschwach sind, wo man ganz viel reisen muss, oder um irgendwie den Alltag zu gestalten oder Leben zu gestalten. Wie kann ich da die Menschen vor Ort dazu bringen, sich zu engagieren, und zwar miteinander. Deswegen gibt es dieses Förderprogramm, und wir haben halt gesagt, in dem Moment, wo wir einfach Veranstaltungen oder diese Begegnungsräume eröffnen können und dann den Raum bieten, wir sprechen jetzt über Rassismuserfahrungen. Also wie ist denn das, wenn ich jetzt Homosexualität nicht akzeptieren kann? Oder es gibt dann viele Ängste, was ist denn jetzt trans eigentlich? Gibt es das überhaupt? Ne? Das sind ja diese ganzen großen Diskussionen. Ist es schlimm, wenn mein Junge im Kindergarten Glitzernagellack drauf bekommt? Oder Menschen, die merken, ich bin jetzt alt oder ich habe eine Behinderung und ich erfahre da einfach Ausgrenzung. Also die Berührungsängste, die man einfach auch hat, wenn man nicht mehr leistungsfähig ist oder wenn man eine Behinderung hat, wenn man Rollstuhl nutzen muss, wenn man eine Spastik hat, wenn man irgendwie sehbeeinträchtigt durch die Welt geht. Wie kann da überhaupt ein Raum geschaffen werden, wo wir einfach miteinander ins Gespräch kommen und auch einfach über dieses Miteinander merken, wir sind halt eine Gruppe und das sind gar keine Probleme, sondern es ist ja bereichernd und wir können miteinander was gestalten. Und was brauchen wir dann genau in unserem kleinen Ort? Also zugeschnitten auf die jeweilige Region. Was braucht Lüchow? Was braucht Klenze? Was braucht Bad Bevensen? Was braucht Lüneburg? Jetzt bin ich in anderen Landkreisen. Und das können die Leute nur entwickeln, wenn sie für sich selber merken, das haben wir hier und das brauchen wir. Und dafür müssen sie selber auch gestalten.
Also ihr seid sehr zugewandt in dem, was ihr entwickelt und immer eigentlich so ein bisschen co-kreativ und in Kooperation, was vor Ort schon da ist und was dann eben
genau, das ist Teil unserer Grundidee. Ne? Einerseits eine Veranstaltung zu geben, die halt so ein bisschen locken und zu sagen, oh, ist ja spannend, gehe ich mal hin, gehe ich mal gucken. Und gleichzeitig aber auch, also wir wollten insgesamt 6 Veranstaltungen realisieren in diesen 2 Jahren, dass wir sagen, wir geben 2, 3 mal vor und zu gucken, was kommt dann aus der Region zurück und wo sagt halt jemand, Mensch, ich leite hier eine Buchhandlung und bei uns ploppen die Themen auf und ich kann mir vorstellen, hier eine Lesung zu machen. Oder das Allerlüt, das ist Mehrgenerationenhaus in Lüchow, die uns die Räume zur Verfügung stellen, die sagen, wir haben hier die Ressourcen, ihr könnt den Seminarraum nutzen, wir können euch einen Kaffee hinstellen. Das ist dann der Ort, den wir brauchen, ganz konkret. Wir brauchen ja einen Ort.
Dieses Förderprogramm Miteinander reden läuft immer über 2 Jahre. Ich glaube, es bewerben sich immer so über 600 Projekte. Ihr habt einen Zuschlag bekommen, also es zeigt ja auch, wie viel Potenzial euer Projekt hat. Worin besteht denn diese Förderung? Also es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt aber auch immaterielle Unterstützung. Also was bringt euch da auch was? Was habt ihr als besonders wertvoll in diesem Förderprogramm feststellen können?
Also das Förderprogramm arbeitet also auf 3 Ebenen. Zum einen gibt es halt irgendwie eine Grundfinanzierung, also es gibt ein Budget, also insgesamt gibt es 10.000 Euro, mit dem dann Projekte realisiert werden können. Und das sind halt Gelder, die wir dann verwenden, um Referentinnen einzukaufen oder auch mal eine Künstlerin oder eine Autorin, die halt liest. Wir können Materialien anschaffen, wir können Werbung davon finanzieren, wir können Flyer drucken, wir können irgendwie mit der Presse zusammenarbeiten. Also es gibt so einen Topf, mit dem so Grundkosten finanziert werden können. Wir arbeiten ganz gezielt auch so, also dadurch, dass wir das ja im Rahmen von unserer professionellen Antidiskriminierungsarbeit verankern wollen. Wir sind ein Netzwerk, wir sind recht viele Leute, die da mitwirken können, bringen wir ganz viele Ressourcen über unsere Institutionen mit. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Wir haben zum Beispiel den Raum im Allerlüt, den können wir einfach nutzen, ohne Raumkosten da großartig zahlen zu müssen. Wir arbeiten mit dem Elternforum in Lüchow-Dannenberg zusammen, die einfach ganz viel Expertise in der Veranstaltung von Fortbildungen haben. Das heißt, wir können das Geld, was wir zur Verfügung haben, doch mehr konkret für die Veranstaltungen ausgeben, weil wir ganz viele andere Ressourcen über unser Netzwerk nutzen können. Das war auch die Idee und das funktioniert. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Was aber sehr wertvoll ist auf einer zweiten Ebene, ist, dass dieses Miteinander-Reden-Programm eine Prozessbegleitung uns an die Seite stellt. Antje, das bist du, die uns von Anfang an konzeptionell und strategisch begleitet hat. Also Ingrid und ich, wir hatten regelmäßige Treffen mit dir, wo wir sagen konnten, wollen wir das im Sinne eines Coaching, gucken wir uns das Konzept ein bisschen konkreter an oder gucken wir uns an, wie man in die Werbung geht oder gucken wir uns an, wie ein guter Pressetext verfasst werden kann. Also meine Wahrnehmung ist, dass die Prozessbegleiter so ein Portfolio an Angeboten, unterstützende Angeboten machen können und die Projekte sagen können, ich brauche jetzt gerade jemand, der mit mir den Inhalt sortiert oder ich brauche gerade jemand, der mir nochmal Tipps gibt, wie ich in die Werbung gehen kann. Oder wenn es Konflikte gibt im Laufe eines Projekts, weil Dinge nicht funktionieren oder es Kontroversen gibt oder schwierige Diskussionen. Wir treten mit unseren Themen natürlich auch Gruppierungen auf die Füße. Da gibt es auch Störungen. Also es gibt auch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wie gehe ich dann mit konflikthaften Gesprächen um? Und man holt sich da ein Coaching. Das ist sehr, sehr wertvoll, einfach diese Begleitung zu haben. Also nochmal, ja, wie so ein Coach oder so eine Mentorin. Und eine dritte Ebene ist, dass das Projekt oder dass das Programm dann auf so einer übergreifenden Ebene einen Austausch fördert zwischen allen Projekten und so eine Art Werkstatt. Das heißt, es gab so eine fortlaufende Reihe, wo man einfach nochmal in so einer Art Workshops lernen konnte, was sind gute Moderationstechniken oder wie kann ich gute Gesprächsführung initiieren oder wie kann ich Zielgruppen angepasst arbeiten. Ganz, ganz unterschiedlich. Und da konnte man sich einfach anmelden und sagen, okay, ich hole mir jetzt nochmal so eine Art Training, um das für mein Projekt irgendwie einfach nutzen zu können. Weil das Programm richtet sich eben nicht an professionelle Institutionen, sondern an die Zivilgesellschaft, an Leute, die sich engagieren wollen. Es ist immer so ein Mix aus ehrenamtlichen Einzelpersonen oder Netzwerken oder Gruppierungen, so ein bisschen professionelle Leute sind auch dabei und das ist total wertvoll. Und in diesem Dreigestirn ist das sehr selten und sehr hilfreich.
Und diese Werkstattreihe wird eben auch online angeboten, ja, weil ja das ein deutschlandweites Projekt ist und die Akteurinnen und Akteure da sehr verstreut auch arbeiten und wirken.
Genau, und was auch noch passiert, ist ganz schön, es gibt immer so Vernetzungstreffen, das heißt, man kennt, lernt dann auch andere Projekte kennen und auch andere Akteure. Und habe ich auch verschiedene Leute kennengelernt. Es gibt so wahnsinnig tolle Projekte. Also ich kann nur empfehlen, mal auf dieser Miteinander-Reden-Seite einfach mal zu schauen, was da für tolle Leute, tolle Ideen haben für den ländlichen Bereich, ganz kreativ zu gucken. Und es gibt Pro Palava, die möchte ich mal erwähnen. Zwei Herren, die über Theater, pädagogische Mittel, Kommunikations- und Argumentationsworkshops anbieten, um eben Haltung zu zeigen und argumentieren zu können und in den Dialog mit Gruppen und Menschen zu treten, die extreme Meinungen haben. Das ist deren Projekt, über diesen Workshop sozusagen durch Deutschland zu reisen und das anzubieten. Und wir haben das auch wirklich hingekriegt und wir haben uns kennengelernt und vernetzt und gesagt, wir können uns gegenseitig total gut nutzen. Und das ist auch ein schöner Effekt, dass man Leute mit Leuten sich vernetzt und sagt, okay, wo können wir mit unserem Projekt vielleicht auch in Mecklenburg irgendwie mal wirken? Oder wo gibt es Interesse in Bayern, um zu sagen, Mensch, dieses Element, was ihr da entwickelt habt, könnt ihr das nicht auch mal bei uns machen?
Das ist ein schönes Stichwort. Schön. Nachhaltigkeit und wie auch aus Projekten noch was Neues wachsen kann. Ihr habt natürlich das Ziel, dass dieses Projekt auch über diese 2 Jahre hinaus bestehen kann. Habt ihr schon konkrete Ideen? Wie wollt ihr das Projekt noch ein bisschen auf Breite weitere Grundlagen stellen? Wie soll es weitergehen?
Bisher war das ja so, dass die Projektförderung gesagt hat, okay, es soll angewendet werden sozusagen auf eine Samtgemeinde oder auf einen Ort mit maximal 10.000 Einwohnern. Das war so eine Richtlinie. Also wenn das Projekt abgeschlossen ist, haben wir 6 oder 7 Veranstaltungen oder Produkte, nenne ich das mal, entwickelt und auch durchgeführt. Und die Idee ist, dass wir zum Beispiel diesen Workshop Rassismus in Kinderbüchern, es gibt sehr, sehr viele Anfragen zu sagen, können wir den auch nochmal machen? Wie können wir den trotzdem anbieten mit anderen Mitteln oder in anderen Landkreisen? Das passiert ganz viel. Wir haben ja dann eine Vielfaltsbücherkiste, die entstehen wird. Das ist dann eine, die ist dann fertig und die kann dann über das Netzwerk Antidiskriminierung Wendland NRW Lüchow, also wendlandweit ausgeliehen werden. Das ist etwas, was nachhaltig weiterwirken kann. Wir haben verschiedene Workshops, die sich gezielt an ErzieherInnen aus Kita und frühkindlichen Bildungen richten, wo wir auch die Rückmeldung haben, sie haben jetzt einen Workshop gemacht oder eine Fortbildung, wir hätten das ganz gern für unsere Kita auch. Das heißt, wir entwickeln dann mit Familienbildungszentren oder mit dem Elternforum in Lüchow Ideen, wie wir die Workshops oder Fortbildungen, die wir angeboten haben, die sehr erfolgreich wahrgenommen wurden, wo ein Bedarf angemeldet wurde, wie wir das hinkriegen, dass sie auch weiterhin als verstetigtes Angebot buchbar sind. Der nächste Schritt ist zu überlegen, wie wir das weiterhin machen können. Und ein Schritt ist natürlich auch zu sagen, also wenn es nochmal eine Förderung gibt, wir wollen mit dieser Idee und mit dem, was wir gelernt haben, was gut läuft, was nicht läuft, was hat sich bewährt, dann vielleicht auch in weitere Landkreise gehen. Zu sagen, wir gehen jetzt nicht nur Region Lüchow, sondern wir übernehmen jetzt auch etwas Landkreis Uelzen, Landkreis Heidekreis, Landkreis Harburg, alles, was wir erreichen können, um mit dieser Idee Wir gucken lokal, was sind die Wünsche und die Bedürfnisse. Wir haben bewährte Konzepte, wir wissen, welche Bücher funktionieren. Wir haben fertigen Comickiste.
Also Bücher mal anders ist auch sowas wie ein Labor, wo eben Modelle und Module und Veranstaltungen und Angebote ausprobiert werden, um sie dann in einen größeren Bereich zu bringen, vielleicht auf ganz Deutschland zu übertragen.
Ja, wer immer da möchte und sagt, finde ich gut, kann sich gerne bei uns melden und können wir die Idee auch einfach weitergeben und uns Erfahrung berichten und dann können sie das für sich vielleicht auch einfach gut, mindestens mit der Grundidee, die nehmen und anwenden. Finde ich total gut.
Madeleine, man hört, du sprühst vor Ideen und vor allem vor Engagement. Das ist so schön, das transportiert sich auch über die Stimme. Das ist einfach was wahnsinnig Schönes bei Podcasts, dass man eben von den Beteiligten aus erster Hand hört, was da entwickelt und danke. In die Welt hinausgetragen wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und wir machen jetzt mal einen fliegenden Wechsel, weil du hast es schon gesagt, du hast viele tolle Unterstützerinnen und Unterstützer. Neben Ingrid Holst auch die Comicautorin, Illustratorin und Malerin Anna Carolina Kaczmarczyk. Herzlich willkommen, Anna. Du bist in das Projekt eingestiegen, um es inhaltlich zu unterstützen. Bücher mal anders. Wir haben schon die Comickisten angesprochen. Du hast da einen ganz wichtigen Anteil, diese Comickisten zusammenzustellen bzw. zu begleiten. Was genau machst du?
Ich bin selber Comicautorin. Und das heißt, ich habe sowohl meine eigene Regale voller mit Comic und Graphic Novels, als auch bin ich gut vernetzt und das europaweit, manchmal sogar weltweit, weil es gibt auch Comic-Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, die auch vom Amerika kommen und so weiter. Was ist unser Thema? Was ist unsere Zielgruppe? Was wollen wir sammeln? Okay, wir wollen Jugendliche ansprechen. Meine Aufgabe ist, eine künstlerisch-qualitative Sammlung an Comic und Graphic Novels vorbereiten, wo bestimmte Jugendlichen, potenziell interessante Jugendlichen Themen anzufassen. Und wir haben da zum Beispiel, wir sprechen meistens von sowas wie 15 Bücher, um herum Themen wie Identitätssuche, so erste Liebe, Pubertät, wie und wer ist es und was ist es, wenn meine Eltern mich plötzlich ärgern, obwohl vorher war alles gut. Und solche Sachen, die relevant sind in der Alter und auch ganz wichtig, um anzusprechen generell. Und haben wir diese Kiste dann bald fertig? Wir haben schon so viele gesprochen und wir müssen tatsächlich, es ist schwieriger jetzt der Auswahl zu machen, was wir nicht nehmen, was vielleicht, okay, dann vielleicht später oder für andere Kiste oder für andere Zielgruppe, weil das wäre schon zu viel oder sowas. Und dann, meine Aufgabe ist noch, außer dass diese Sammlung vorbereitet ist, mache ich noch so Handreichung, sowas wie ein begleitende Texte für Lehrer, sowas wie, was finde ich in diese bestimmten Comics, was sind die Protagonisten, was ist das Thema, welche Themen generell kann ich damit bearbeiten und dann auch kleine Beispiele von was für Übung zum Beispiel kann ich selber leiten in meiner Klasse für meine Schüler anhand dieser bestimmten Comic. Welche Kapitel von dem Comic zeigt zum Beispiel ein Gespräch, was genau das erwähnt, was wir hier als Problem haben in unserer Gruppe oder sowas. Und wenn es fertig ist, wird das ein richtig toller Schatz, sowohl für so Spaß und dafür, dass man sagt, okay, das ist schon interessant, das sind viele Sachen, die ich zuvor nicht gewusst habe, als auch, ich kann es nutzen und ich kann es einfach in meine Klasse verwenden, um die Schüler ein bisschen auch wecken und aufmerksam machen, weil so klassische Lektionverlauf ist nicht immer das Spannendste.
Du hast selbst schon 20 Comicbücher, Graphic Novels veröffentlicht. Also ich habe es gesagt, du bist Comicautorin. Was gelingt denn überhaupt mit diesen, ich nenne es jetzt mal Bildergeschichten, was vielleicht mit normalen gedruckten Texten so nicht gelingt? Also worin liegt die große Kraft von Comics und Graphic Novels?
Also es gibt so verschiedene Ebenen, wie ich diese Frage beantworten konnte. Wir haben hier zu tun mit Bildsprache und diese Sprache ist würde ich sagen, interlinguistisch und international. Also ich habe schon Workshops geleitet in Länder und für Leute, die meine Sprache nicht sprechen. Und ich hatte da nur zum Beispiel eine kleine Übersetzerbegleitung. Und wenn es losgeht und wir zeichnen, dann wir zeichnen und es geht. Und wir sprechen miteinander, obwohl wir unsere Ursprungssprachen nicht kennen. Zweitens, also ich habe auch internationale Austauschgruppen geleitet, sowas wie Polnisch, Russisch, Deutsche Jugendliche, genau in dem Thema Diskriminierung, Alltag in Bezug auf gemeinsame Vergangenheit, was ziemlich heftig ist. Und wir haben aber diese große Gabe von Comicwerken, wo alle diese Jugendliche können sich damit irgendwie auseinandersetzen. Wir haben das schnell zu konsumieren, so blöd gesagt. Aber wenn ich würde ein Buch haben von 300 Seiten, wo Inhalt wäre genauso bereichend, dann konnte ich das nicht anbieten innerhalb von 3 Tagen. Und hier bei Comic kann ich das machen. Und das ist genauso viel wert, manchmal sogar mehr, weil dieser Internationalfaktor kommt dazu. Und dass das, ich kann einfach mit dieser Sprache etwas zeigen zu jemand, der sonst das nicht verstehen würde. Mhm. Oder was noch wichtig und sehr, sehr spannend für mich ist, war immer, dass Diskriminierung, Ausgrenzung existiert oder funktioniert meistens im visuellen Kontext. Also der Fremde ist fremd, weil es ist sichtbar, dass er fremd ist. Und es ist irgendwie zu unterscheiden von der Gruppe, die homogen ist. Selbst wenn wir so theoretisch sprechen, wie tolerant offen wir sind, dann gebe ich ein Beispiel an Übung für Jugendliche und sage, pass auch mal auf, hier ist eine Sprechblase und das ist nur Sprechblase und du musst die Szene dazu zeichnen. Und wir machen so Sprechblasen, die sind so ein bisschen sowas wie kleine Beschimpfungen oder Beleidigungen. Und wir hatten da so ein Beispiel, wo das Spruch war, du Faulpelz. Und was zeichnen die Jugendlichen? Es ist so eine Szene zu Hause, Mama steht in der Küche, Jugendliche, männlich, liegt am Sofa mit Handy oder Kopfhörer, was auch immer, und die Mama ruft, du Faulpelz. Und dann ist es quasi das unterbewusste Vorurteil kommt aufs Licht. Ich würde nicht sagen, ja, die jungen Männer sind immer die Faulen oder sowas, das würde ich nicht aussprechen, aber wenn ich zu zeichnen habe, dann plötzlich kommt das sofort. Oder sowas wie, wir sind theoretisch tolerant, aber wenn man sagt, zeichne ein Mensch, dann 80% von uns zeichnet ein weißer Mann.
Also es sind so Stereotype, die man einfach so...
Stereotype, genau, und wir sind an sich, es ist sehr spannend, weil in visueller Sprache ist das fast manchmal tiefer rein, weil auf diese logische, intellektuelle Ebene können wir uns belesen, können wir alles erklären. Aber wenn wir sagen, okay, dann zeichne mir jetzt eine Gruppe, wo eine Person arm ist. Was kommt in der Zeichnung? Kaputte Klamotten oder sowas. Und was vermittelt ganz andere Bild? Warum denkst du zum Beispiel, Person, der hat weniger Geld, ist schlecht angezogen oder sowas?
Du hast zusammen mit Madeleine eben diesen Workshop entwickelt, von dem du jetzt schon erzählst. Und ich höre da so ein bisschen raus, dass es eine Mischung ist aus, ja, erstmal zu vermitteln, wie funktionieren so Graphic Novel und Comics? Und die Jugendlichen zeichnen aber auch selbst. Also was ist da so der Unterschied zwischen einerseits Comics zu lesen, zu konsumieren, auch zu lernen, natürlich diese Verbindung zwischen Bildern und Schrift irgendwie für sich hinzukriegen? Ist ja auch eine ganz andere oder spezielle Form der Rezeption. Und auf der anderen Seite aber auch das produktive Zeichnen. Also warum ist das auch so wichtig?
Immer wenn ich vorbereite einen Workshop, weil das wäre eine Frage so ein bisschen über, wie das gemacht ist, dass es funktioniert oder warum müssen sie das zeichnen? Ich sage immer, müssen nicht unbedingt. Und das ist das Gute am Comics generell, weil wir haben in der Workshop Möglichkeit, verschiedene Rollen verteilen in der Gruppe, wo du nicht unbedingt, wenn du dich nicht stark fühlst im Zeichnen, kannst du trotzdem mitmachen und Comics produzieren. Und generell in professioneller Welt ist das auch so. Wir haben auch Szenario-Autoren oder die, die nur Storyboard zeichnen und die, die dann auch Reihenzeichnung machen. Das, was wir am Ende sehen und was das so am meisten vielleicht sichtbar ist, ist eine gute Zeichnung. Aber dahinter stecken so viele Ebenen von Arbeit, die können auch Gruppe einfach in sich machen. Und wenn wir jetzt Workshops machen, dann schaue ich immer, ich stehe von der Gruppe von Menschen und in der Fall, was unser Workshop war, vorbereitet für so was wie 10, 15 bis 20 Jugendliche im bestimmten Alter. Und mein Ziel ist, dadurch, dass wir gemeinsam spielen, das bisschen lockerer nehmen. Erstmal, ich komme auf dem ersten Tag zu dem und ich sage nicht sofort, mach ein Comics und das soll gut sein. Aber unser Ziel ist schon, dass am Ende haben wir einen guten Comic oder guten oder eigenen Comic. Das ist schon guten. Und dafür machen wir erstmal so Aufwärmen, integrieren, so Übungen, die einfach so ein bisschen sich locker anfühlen. Zum Beispiel, ich am ersten Tag vom Workshop, wo international zu tun ist, ich mache erstmal die Gruppen so, dass die sich kennenlernen. Aber ich sage, okay, nehmt eure Handys, wenn die sowieso bei euch sind, und macht Fotostory zuerst. Hier, euer Thema ist oder zeigt so eine Situation als Fotostory, kreiert diese Welt in eurer Umgebung. Und das ist auch ein Comics. Und dann daraus entwickeln sich weitere Stufen, wo die können Sprechblasen dazu kleben. Und das heißt, ich bin ja bildende Künstlerin und meine tägliche Praxis ist Malerei und Zeichnung. Und Comics ist sowas wie meine dazugehörende, auch berufliche Extrapraxis, was ich viel mehr als Community und so Vermittlung von Sachen, die aktuell wichtig sind, schnell produzierbar ist. Und das heißt aber, ich komme zu diesen Workshops und ich erwarte nicht von diesen 15 Kindern oder Schüler, Jugendliche, Erwachsene, dass die sind gut im Zeichnen. Mhm. Und trotzdem natürlich sage ich, ey, Zeichnen ist cool. Ich zeige dir, was kannst du nutzen. Ich sage, guck mal, Comic sieht so aus, du hast so verschiedene Sprechblasen. Nutz den in diesen. Nutz den in deiner Fotostory. Oder warum ist das überhaupt Panels? Warum ist das wichtig? Wie kannst du nur durch Verteilung des Panels irgendetwas vermitteln, dass du nicht textuell da rein tun musst?
Ja, es hat ja verschiedene Ebenen, verschiedene künstlerische Ebenen. Eben einerseits dieses Zeichnerische, die Bilder, aber natürlich auch die Geschichte, das Geschichtenerzählen und das Storytelling. Also ganz unterschiedliche Qualifikationen. Und wie du schon gesagt hast, in eurer Community ist es eben auch so, dass es vielleicht verteilt ist, dass der eine dies macht, der andere macht das. Damit vermittelt man oder ermutigt man die Leute auch zusammenzuarbeiten. Jeder bringt seine Talente ein, ne, und seine Fähigkeiten. Und wenn man es gemeinsam zusammentut, wird was Größeres draus. Also hat auch so eine soziale, persönlichkeitsentwickelnde Ebene.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem auch, erstens, wir können die Teilnehmer zeigen, ihr kann das zusammen tun und jeder von euch wird wichtig in dem Prozess. Und das selbst ist gut, weil wir haben, wie gesagt, ich habe Schüleraustausch. Die kommen da nicht, weil die alle zeichnen wollen, einfach die wollen Schüleraustausch, die wollen andere Kinder kennenlernen, sogar vom anderen Land. Und schlafen außerhalb zu Hause. Toll, ja? Und dann kommt jemand und verlangt von dem, mach was jetzt. Dafür ist mir wichtig, dass die schon Spaß haben, weil ich weiß, ohne Spaß gibt es keine Kunst, im professionellen Sinne auch. Also ich selber würde nie Künstlerin beruflich sein, weil es ist heftiges Beruf. Wenn mir das nicht Spaß geben würde. Also nicht nur Spaß, es ist auch Haufen Arbeit, aber es ist etwas, was bereichernd ist im Prozess auch. Und diese Treffer, ich treffe andere Personen, die spricht nicht meine Sprache, und wir entwickeln etwas zusammen und das funktioniert. Das ist so immer so eine große positive Überraschung.
Ja. Madeleine hat mir im Vorfeld erzählt, dass du kein Fan, keine Freundin bist von Superheldinnen und Helden. Warum? Was setzt du dem dann stattdessen auch entgegen?
Das ist schon vielleicht nicht persönlich gemeint. Also, obwohl ja, tatsächlich, wenn ich selber wähle, was will ich lesen vom Comic-Kunst oder sowas, dann Superheldin ist eher nicht meine erste Wahl, weil es ist für mich, wie auch immer das klingt, ein bisschen zu flach. Also es sind so Erfolgsgeschichten, die im Alltag selten passieren könnten. Aber was ich meine mit, ich mag nicht Superheldin, ist eher, dass ich versuche in meinen Workshops diese Tendenz, die immer kommt, zu vermeiden, dass wir immer Superhelden aufrufen, wenn in der Geschichte, was ich gerade zeichne oder ausarbeite, ein Problem vorkommt. Und wir haben so ganz konkret so eine Aufgabe. Erinnert euch, sprechen wir zusammen über Situationen, wo tatsächlich sowas wie Diskriminierung stattfand. Und ich war ich habe das gesehen, ich habe das erlebt, was auch immer, zeichne das zusammen, schreibe ein Szenario, mach Storyboard, zeichne und dann gib eine Reaktion oder eine Lösung dafür. Und 80%, ja, es ist beispielsweise, kommt ein schwules Pärchen durch die Stadt und da kommt irgendjemand und will dem einfach beleidigen oder prügeln oder was auch immer. Und dann meine Gruppe von Jugendlichen, die habe ich schon 3 Tage lang versucht einzuweichen und sage, ey, gibt was von euch. Und die wussten schon und plötzlich aber, ja, wenn diese Situation kommt in der Comic, da plötzlich kommt ein Superhero von mir hinter dem Gebäude und prügelt der Böse. Und das ist natürlich fabelhaft und toll, aber im Leben kann ich das nicht wirklich nutzen. Und ja, es ist ganz natürliche Sache, dass wir wünschen uns so Superkräfte, die vom Nichts kommen und uns retten, aber das wird eher nicht passieren. Und dafür sage ich mal, okay, versuch mal von der Superhelden ein bisschen weg und gib dir ja das Kraft zurück. Also übergebe nicht das Macht auf das Magische, was nicht da ist, sondern sag mal, was konntet ihr als Gruppe von 3-14-Jährigen in genau diese Situation machen? Und das ist so aus sicherer Feld, weil wir zeichnen das, wir bearbeiten das. Es ist nicht so, dass ich schicke dich auf der Straße und sage, ey, verklopfe diese Büse. Ich sage dir, probier mal, was konntest du sagen, wie konntest du dich benehmen? Versuch mal, dich selbst dort rein zu finden.
Das ist eigentlich toll. Das ist quasi wie so ein Spielraum, oder auch ein Schutzraum, wo die Jugendlichen was ausprobieren und im besten Fall das natürlich in den Alltag übertragen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall, weil im Alltag ist selten Erfolgsgeschichte. Es ist eher so, wir lernen vom Verlust. Und es ist auch, wir sind eher Clark Kent als Superman. Und der Clark Kent ist manchmal peinlich und kann die Lois Lane nicht ihr Herz wieder gewinnen, weil sobald der Superman kommt, dann ist sie schon weg. Also, aber das sind wir eher.
Wie hast du denn zu deinem eigenen Personalstil gefunden? Also man sagt ja oft, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, wir machen das natürlich nicht im luftleeren Raum. Wann bist du mit Comics überhaupt in Berührung gekommen? Und wo hast du so deine persönliche Linie, deine Ausdrucksform gefunden?
Ich würde nicht sagen, dass ich schon fertig bin mit Finden. Also mein Stil unterscheidet sich auch da, was ich gerade mache. Und ich habe mindestens im Comics mindestens so 2 Ebenen, die ich mache. Und das ist einerseits Satire, politisch, gesellschaftskritische Comics über Fische. Und das ist einfach gezeichnet, low-camera, cartoon-mäßig. Und ich mache auch Graphic Novel mit sehr persönlicher Tiefe und seriösen Themen, wo ich mehr aufrufe meine Handwerk vom Kunsthochschule und wo ich mehr explizit realistisch oder was auch immer, aber mehr ausgearbeitete Zeichnung machen. Und das sind auch 2 verschiedene Engagementsorten. Das liebe ich auch in der Comic, weil wir können auch sowohl spontan reagieren auf Sachen, die drumherum passieren und sowas wie diese Satire rausbringen, was schnell produzierbar ist, erreichbar ist. Wo kann ich das online posten oder auf Festival verkaufen oder einfach so geben und das ist schnell da und reagiert auf das, was genau passiert in Politik oder was auch immer. Und es gibt auch Graphic Novels, die benötigen sowas wie 3 Jahre Arbeit, so wie man arbeitet an einem Buch, aber muss das dazu noch zeichnen. Und das ist mehr so eine Arbeit, wo ich mich schließe und das werden wahrscheinlich meine Fans von meinen Fischen nicht erkennen, das bin ich. Ich denke, Comics haben mich auch dazu gebracht, dass ich jetzt Künstlerin bin, auch beruflich. Weil, also, das Erste, was ich hatte, war so Donald Ducks, was meine Cousins, die sind tatsächlich nach Deutschland migriert mit der Mutter und die hatten ein bisschen mehr Geld und ab und zu waren die bei uns und dann haben die eine Donald Ducks Sammlung. Und dann war ich so, oh, und ich habe bisher Donald Ducks und schleppe den mit, über wo ich bin. Und dann aber, ja, ich bin 90er-Kind aus Polen. Wir hatten nicht so Netflix oder sowas. Ich musste mir zeichnen, was ich sehen wollte. Und das hat mir gegeben, diese Bedürfnis auch, das, was ich erlebe, das, was ich will, einfach aufs Papier sehen und umsetzen. Und dann irgendwann war ich ganz klassisch ausgebildet und ich gehe zur Kunstakademie in Krakau, die älteste Kunstakademie Polen. Und zum Glück, oder Zufall, Schicksal, was auch immer, war da gerade ein narrative Zeichnungsstudio geöffnet. Und ich dachte, okay, das ist dann mein zweiter Gang. Und da war ich und da habe ich Teil meines Diploms auch gemacht. Und so ist der Comic mit mir ganze Zeit, obwohl ich auch manchmal diese Tage und Monate habe, wo ich geschlossen bin im Atelier und nur male. Mhm. Aber Comics ist immer so ein offenes Fenster für was anderes und auch Community.
Hast du zuerst Geschichten im Kopf oder Bilder oder ist das immer bei dir verzahnt? Wie ist das?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich beides. Es ist für mich nicht so wirklich zu unterscheiden, weil ich denke in Bildern auch. Ich bin auch besser, schneller in Bildern manchmal als in so eine richtige logische Verständnis von Sachen. Also ich kann Text lesen, der ich nicht so ganz begreife, worum geht's, aber ich kann zeichnen genau das, was passt. Wie Künstler produzieren den Comics ist unterschiedlich. Manchmal arbeiten sie so Stufe nach Stufe. Ich mache erstmal rein Text-Szenario. Oder ich habe Szenario woanders geschrieben, jemand schreibt das für mich und sind so due. Und dann aber Stufe nach Stufe, dann Storyboard, dann Digitalisierung, dann Farbe und so weiter. Und ich arbeite meistens so, wenn ich habe eine Idee für ein Kapitel von meinem Graphic Novel, dann zeichne ich mein Storyboard und der Text gleichzeitig. Ich mache nur so einen Oberbegriff, ja, das ist der Kapitel über diese und zeichne sofort. Und meistens bin ich dann frustriert, dass, wenn ich das dann in Reinzeichnung verwenden will, dass es ist, dass das erste war genau das. Und jetzt muss ich das nochmal machen, das ist frustrierend. Aber
und arbeitest du analog oder digital oder beides?
Ich bin eher oldschool. Ich arbeite viel mehr analog, beziehungsweise bis die Stufe, wo schon nötig ist, ins Digitale zu steigern. Also wo der Textsetzung kommt oder wo ich muss das Gezeichnete scannen und dann die Panels verteilen, so dass es druckfertig ist. Dann erst digital, aber wenn es geht um Zeichnung, dann mag ich schon schmutzige Hände haben. Genau.
Woran arbeitest du aktuell?
Momentan arbeite ich seit langer Zeit, auf etwas, was lange Zeit benötigt, also auf Graphic Novel über meine Oma. Meine Oma ist 2021 zum Corona gestorben. Wie es oft vielleicht gesagt ist, so ein Prozess, so Kunst kann auch therapeutisch wirken. Und ich brauchte meine Gefühle auch irgendwie vermitteln oder für mich selbst übersetzen. Und wie gesagt, ich verstehe Welt besser im Bild als im Textuellen oft. Und dann habe ich ein erstes Kapitel entwickelt und das basierte auf Träume von meiner Mama nach dem Tod meines Omas, also ihrer Mutter, wo die Oma wieder kommt. Also besucht sie sozusagen im Traum. Und das hat gut geklappt, das war auch gut angenommen. Ich habe für diesen Kapitel auf so einem Festival einen Preis bekommen für so eine Short Story. Und da hat sich auch Verlag gemeldet. Und jetzt bin ich am Arbeiten, um daraus ein ganzes Album zu machen, also ein ganzes Band, wo sammle ich einfach geträumte Geschichten über Oma von uns Familie, nachdem sie tot ist. Und dann denke ich, vielleicht bin ich fertig mit diesen Comics, dann vielleicht bin ich auch fertig mit Trauern. Mhm. Wer weiß.
Ich wünsche dir alles Gute mit diesem neuen Buch und wer weiß, vielleicht fließt es ja auch in die Weiterführung des Projektes Bücher mal anders ein. Also vielen Dank, Anna-Carolina, dass du uns mitgenommen hast in deine Werkstatt, in dein Atelier und mal so plastisch gezeigt hast, wie so ein Comic und Graphic Novel entsteht. Herzlichen Dank, Madeleine, nochmal an dich und an Anna-Carolina Kaczmarczyk.
Danke.
Danke.
Hat Spaß gemacht.